Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr lieber, guter Herr Pastor, Herr Pfarrer Müller, hat mir eine Überraschung in die Hände gegeben, hat gesagt, er möchte über das Thema reden, oder eine Rede halten, die Zeit drängt, Friede, die Zeit drängt. Und er sprach von diesem Buch von Karl Friedrich von Weizsäcker, die Zeit drängt. Das ist die Beziehung für das Thema heute Abend. Nun, ich habe nie über den Frieden geredet. Ich bin ein Mann, der sehr viel kämpfen muss. Bin leider gegen meinen Willen wie David, nicht wahr? Er hat all die blutigen Kriege des Herrn machen müssen und sein Sohn machte Shalom nachher, Salomon, nicht wahr? Es fällt mir schwer, über den Frieden zu reden. Nicht, dass ich nicht Frieden suche, das suche ich schon. Aber wir müssen einige Texte sammeln und sehen, wo wir hinauskommen. Und ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, wie man Frieden macht und wie es nötig ist, die Zeit drängt, dass man Frieden bekommt. Denn ich bin der Überzeugung, dass Gott allein in Jesus Christus Frieden gestiftet hat durch sein eigenes Blut. Und Blut, wenn es vergossen ist, bedeutet Tod. Und die meisten von uns finden es schwer, ich auch, dass die Gesinnung Christi ist, dass er lieber stirbt für den Sünder, als der Sünder für seine Sünde sterben soll. Das ist die Gesinnung Christi. Und das vergossene Blut zeigt dann, dass der Preis für den Frieden mit Gott bezahlt worden ist. Nun, der Frieden mit Gott für sie alle ist bezahlt worden. Jeder in dieser Kirche heute Abend könnte den Frieden mit Gott haben, von Gott aus. Denn er will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie Frieden haben. Und er hat den Preis bezahlt. Das Einzige ist, haben wir die Hand entgegengestreckt, um seine entgegengestreckte Hand uns gegenüber anzunehmen. Also Frieden ist immer zwischen zwei, nicht wahr? Wenn man Frieden haben will mit den Nachbarn, muss man hingehen zu ihm und Frieden machen. Und mit Gott ist der Friede im Herzen Shalom, volle Genüge. Er hat alles getan von seiner Seite aus. Die einzige Frage, die offen bleibt heute Abend, ist, habe ich alles getan von meiner Seite, seine entgegengestreckte Hand anzunehmen. Und das ist die Basis des Friedens. Alle Versuche, Frieden zu organisieren und zu legislieren, werden fehlschlagen. Denn wenn wir nicht wissen, was die Wege des Friedens sind, werden wir den Frieden nicht haben. Wir haben Frieden mit Gott durch das Blut seines Sohnes. Und das ist, was mir Frieden gibt. Nun, wenn ich in ein Zimmer komme oder in eine Kirche gehe oder in eine Universität gehe, wissen Sie, entweder strahle ich Frieden aus oder ich tue es nicht. Und ob ich das tun kann, ist davon abhängig, wie ich vor Gott stehe. Das vorneweg, dass Sie verstehen, wie ich selber persönlich stehe. So sehe ich das. Das Wichtigste ist, dass wir nicht anfangen, wie die Amerikaner, ihre Häuser zu bauen. Sie wissen, wie sie anfangen, das zu tun heutzutage. Die bauen auf dem Boden das Dach. Und dann heben sie das Dach auf Autohebern, und dann kommen die Wände. Und dann bocken sie noch ein bisschen mehr hoch, und dann kommen die unteren Wände für die unteren Zimmer. Und letzten Endes bauen sie einen Keller aus auf dem Boden, und sie fangen an, von oben nach unten zu bauen. Nun, ich glaube nicht, dass man das tun kann, nicht in Bezug auf Frieden. Frieden wird entstehen, wo sehr viele Leute in einer Gemeinschaft Frieden mit Gott haben. Gott hat alles schon getan. Von ihm aus ist alles fertig. Die einzige Frage ist, ob wir fertig sind. Und jeder muss sich die Frage stellen heute Abend. Nun, ich lese Ihnen jetzt die Geschichte. Die ist sehr wichtig. Passen Sie auf. Und wir werden das auslegen gleich. Und man meldete David, David war ein Flüchtling vor Saul. Und man meldete David, es ist im 1. Samuel 23, Vers 1. Man meldete David, siehe, die Philister belagern Kegila und sie plündern die Tennen. Also da war Krieg in der Stadt Kegila. Und sie plündern die Tennen, dass sie nichts zu essen haben. Da befragte David den Herrn. Also es ist eine große Not. David war nicht da. Nur hörte er von der Not in dieser Stadt Kegila. Und als er von der Not hörte, merken Sie, was die erste Tätigkeit ist des Königs von Salem. Königs von Frieden, das ist der Name, Jerusalem. Und David war König dort später. Das Erste, was er tut, er fragt den Herrn. Er befragte den Herrn. Und ganz spezifisch, merken Sie, Gebete müssen spezifisch sein. Soll ich hingehen und diese Philister schlagen? Ganz klar, die Leute sind in Not. Ich habe 600 gesunde Männer bei mir. Soll ich hingehen und helfen? Gut. Und der Herr antwortete David, geh hin, schlage die Philister und rette die Stadt Kegila. Also David hatte ein richtiges Verhältnis zu Gott. Eine Not war da. Soll ich hingehen oder soll ich hier bleiben? Er war auf der Flucht selber. Und der Herr antwortete David, geh hin und schlage die Philister und rette Kegila. Aber die Leute Davids, seine 600 Mann, die sprachen zu ihm, siehe, wir müssen uns schon hier in Juda fürchten. Und nun sollen wir gar nach Kegila wieder die Reihen der Philister ziehen. Wir sind selber in Angst. Wir sind selber in Not. Was sollen wir hingehen und offenen Krieg führen, wenn wir selber unsicher sind? Wie sollen wir anderen helfen, wenn wir selber Hilfe brauchen? Sehr gute Frage, nicht wahr? Viele sagen, ich gehe nicht hin, um anderen zu helfen, weil ich selber zu viel Not habe. Keine Ausrede. Wir müssen schon hier Sorge tragen. Hier in Juda sollen wir wieder die Reihen der Philister ziehen. Und da war David ein sehr einsichtiger Mann. Wenn Sie Sorge im Haushalt haben, in der Familie, merken Sie nicht an dieser Antwort, was für eine friedliche Gesinnung David hatte. Seine Leute sagten, hier müssen wir uns fürchten. Was sollen wir hingehen, gegen andere kämpfen, wenn wir für uns selber kämpfen müssen? Da sagte also Gott, es kann sein, dass ich mich getäuscht habe. Ich glaube schon, dass du gesprochen hast. Aber ich sehe, ich gefährde das Leben dieser 600 Männer, die bei mir sind. Und er fragte noch einmal. Er war nicht starrsinnig. Ich hab's gesagt, dabei bleibe ich. Kennen Sie diese Gesinnung? Er befragte den Herrn abermals. Der Herr antwortete ihm, auf, ziehe hinab nach Kegila, denn ich werde die Philister in deine Hand geben. Nun, das berichtete David seinen Leuten, und sie nahmen an, sie waren friedlich untereinander, obwohl es gefährlich war für sie, sie nahmen an, was der Herr David sagte, und sie zogen hin. Also zog David mit seinen Leuten nach Kegila, stritt wieder die Philister, trieb das Vieh weg und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei. So rettete David die Bewohner von Kegila. Und da war dann Frieden. Abiathar, der Sohn Achimelechs, war auf seiner Flucht zu David mit dem Ephod nach Kegila hinabgegangen. Nun wurde Saul gemeldet, dass David nach Kegila gekommen sei, und da sprach Saul, Gott hat ihn in meine Hände gegeben, denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln hineingegangen ist, und Saul bot alles Volk zum Krieg auf, um nach Kegila hinabzuziehen, und David samt seinen Leuten zu belagern. Als aber David erfuhr, dass Sauls böser Anschlag ihm gelte, sprach er zu dem Priester Abiatar, bringe das Ephod her. Der fragte noch einmal. David sprach, Herr Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul darauf sinnt, nach Kegila zu kommen und um die Stadt um meinetwillen zu verderben. Wird Saul hinabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Herr Gott Israels, tu das doch deinem Knecht kund. Da sprach der Herr, Saul wird herabkommen. Dann fragte David weiter, werden die Bürger von Kegila mich und meine Leute Saul ausliefern? Und der Herr antwortete, sie werden dich und deine Leute ausliefern. Dankbare Leute, nicht wahr? Hat David sein Leben riskiert für sie. Und David ist vorsichtig genug, den Herrn zu fragen, was da geschieht. Und der Herr sagt ihm, ja, sie werden dich und deine Leute ausliefern. Da machte sich David auf mit seinen Leuten, etwa 600 Mann, und sie zogen von Kegila fort und streiften hierhin und dorthin, wo sie sein konnten. Als so gemeldet wurde, dass David aus Kegila entronnen sei, stand er von seinem Zuge ab. So, das ist ein praktisches Beispiel von Krieg und Frieden, das ich brauche, um dieses Thema heute Abend zu behandeln. Nun kommen wir zurück zu Karl Friedrich von Weizsäcker. Er schrieb in diesem Buch hier, die Zeit drängt. Er meint, dass die nukleare Bedrohung uns 40 Jahre eine Atempause gegeben habe, damit wir den nuklearen Krieg vermeiden können. Und er sagt, diese 40 Jahre haben wir als Atempause gehabt. Es sei ein technisch basierter Friede, ist sein Wort da. Nun, von Weizsäcker sagt, diese nukleare Abschreckung hat den Namen, Sie kennen den Namen, Sie kennen alle Englisch, nicht wahr? Es heißt M-A-D. Und M-A-D heißt Mutual Assured Destruction. Mutual Assured Destruction. Also, dass man gegenseitig sicher ist, dass beide Seiten sich total ausradieren. Und weil sie beide Angst haben, ausradiert zu werden, fürchtet sich jede Seite, etwas anzufangen. Also dieser Friede ist basiert auf Angst, dass man selber dabei umkommt. Nun, sagt von Weizsäcker, obwohl diese Angst da ist vor dem Nuklearkrieg, hat es die 100 oder so kleine konventionelle Kriege nicht verhindern können. Wir haben Afghanistan, wir haben Angola, wir haben Korea, wir haben Vietnam, wir haben Libanon, wir haben Israel und Ägypten, wir haben IRA in Irland, denn das ist ein Krieg dort, wir haben in Afghanistan, wir haben Irak und Iran. All diese Kriege toben, und obwohl sie sehr viel Tote verlangen, verlangen sie nicht so viel Tote, wie wir unter unseren ungeborenen Kindern haben. Nicht so viel. Aber man ist erstaunt und sehr, sehr traurig darüber, dass alles so blutig abgeht. Sie haben auch hier in Deutschland die Bader-Meinhof-Gruppe gehabt. Das war auch so eine Art Krieg hier. Nun, er sagt, dass wenn irgendeine Seite von den Großmächten die Überhand bekommt, also die Übermacht bekommt, werden sie von diesem Mad MAD, Mutual Assured Destruction, gegenseitig gesicherte Vernichtung, er sagt, wenn irgendeine Seite eines Tages findet, dass sie wirklich einen Krieg schnell gewinnen können, werden sie es tun. Und ich glaube, dass er recht hat. Er ist ein Politiker. Wenn einer sicher wäre, dass er in einer Woche die Welt gewinnen könnte, weil der Krieg so schrecklich ist, würde er es wahrscheinlich tun. Und das sagt von Weizsäcker, dass die wirtschaftliche Lage in Russland so wackelig ist, dass sie nicht wissen, wie lang sie diese Aufrüstung aufrechterhalten können. Und er hat recht. Sie haben nie so viel Weizen importieren müssen von ihren Feinden in Amerika, um die Rote Armee zu füttern. Nun, wenn irgendwie etwas dazwischen kommt, dass das geschieht, und eine Seite schnell eine Übermacht bekommt, dann werden sie nicht zögern. Die sind Realisten. Ich rede von beiden Seiten hier, aber eine Seite weiß ich ganz sicher, würde nicht zögern, wenn es so wäre. Und deshalb sagt von Weizsäcker, es hat keinen Sinn zu hoffen, dass diese gegenseitige Abschreckung sehr lange anhalten wird. Amerika, obwohl er das nicht sagt, Amerika hat derart Defizit, meist verursacht durch die riesigen Auslagen von diesem Wettrennen in der Rüstung, dass es jederzeit zu Unruhen kommen könnte, wenn sie die Steuern erhöhen und all das, um Defizit zu machen, um Defizit zu decken, dass die Welt nicht mehr ruhig da sitzen wird und den Markt, wir haben den ersten Geschmack gehabt, letzten Monat, wie der Börsenkrach kam, weil sie teilweise ihr Budget, ihr Etat nicht decken können. Wir können nicht damit zählen, dass diese nukleare Abschreckung uns den Frieden viel länger als Atempause schenkt auf der Basis der gegenseitigen Angst. Und ich glaube, dass er recht hat. Ich glaube, dass er da sehr klar sieht. Deshalb, sagt er, müssen wir entschieden handeln. Nun, er ruft zu dem entschiedenen Handeln auf. Und da muss man gucken, was für eine Lösung er hat mit seinem entschiedenen Handeln. Er sagt, zuerst müssen wir dafür sorgen, dass alle Christen zusammenkommen, um zu beten für den Frieden, für die Gerechtigkeit, für die Freiheit und für die Erhaltung der Natur. Also die grüne Partei, nicht wahr, dass die Ökologie nicht kaputt geht, sondern gehen wir auch mit kaputt. Also für diese vier Dinge muss man beten. Und dann sagt er, wenn Christen zusammenkommen und beten, dann werden sie weniger wahrscheinlich, hören Sie zu, was ich sage, weniger wahrscheinlich, sich gegenseitig erwürgen, wenn sie zusammenkommen und beten. Nun, ich denke, das muss doch ein äußerst netter Mann sein. Persönlich kenne ich ihn nicht, er ist nicht mein Onkel. Das klingt doch wunderbar. Finden Sie nicht? Ganz herrlich. Und dann sagt er, oh, passen Sie auf. Er sagte, wir Christen sollen nicht meinen, dass wir ein Monopol und ein Patent auf die Gottseligkeit haben. Wir sollen auch die anderen Religionen dazu einladen, mit uns zu beten. Und wenn wir mit den anderen Nationen beten, ich freue mich. Ich weiß, ich hatte einen atheistischen Professor im Middlesex Hospital. Und eines Tages mussten wir zu Samson Wrights Beerdigung gehen. Das war ein Professor von mir dort, der Physiologe. Und wir gingen zusammen zur Beerdigung. Und zum ersten Mal, denn in der anglikanischen Kirche geht man auf die Knie, wenn man betet. Nicht schlecht. Nicht wie Sie. Sie stehen, nicht wahr? Aber nicht die Anglikaner. Das würden Sie nicht tun. Sie gehen auf die Knie. Nicht schlecht. Und ich habe diesen Mann, der nie das Knie gebeugt hat vor Christus, auf den Knien gesehen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mich sehr gefreut. Hab nur gehofft, dass es innerlich war, nur äußerlich. Ich nur gehofft. Aber ich weiß, wie ich reagierte, wie ich das sah, dass er neben mir kniete. bei der Beerdigung seines Kollegen, meines Kollegen dort. Nun, ist es wahr, was von Weizsäcker sagt? Es ist wahr, dass die Zeit drängt. Ich glaube nicht, dass wir viel Zeit haben. Wirtschaftlich geht's nicht mehr. Wir rechnen jetzt mit 3 Millionen Arbeitslosen, die für alle bezahlt werden, um zu vergammeln. Und die rechnen damit. Es ist der Preis der heutigen Wirtschaft furchtbar. Ich glaube nicht, dass wir viel Zeit haben. Da hat der von Weizsäcker, der hat klar gesehen. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ist es wahr? Es kommt die Frage, und wenn Ihre Augen jetzt, Ihre Augenlider jetzt flackern, werde ich sehr laut reden, ganz plötzlich, dass Sie wieder da sind, nicht wahr? Es ist die Frage, ob es wahr ist, wenn der Papst und die anderen, die Orthodoxen, die griechisch-orthodoxen und die russisch-orthodoxen und die anderen, die Christen sind, alle zusammenkommen zu beten. Nun darf ich Sie fragen, ob das wahr ist, dass Sie dann friedfertiger sind. Ich wünschte, es wäre wahr. Oh, das würde mir gut tun, wenn Leute zusammen beten, friedfertiger wären. Aber haben Sie, nun, Sie dürfen mir nicht böse sein, und Herr Pfarrer, Sie müssen die Ohren jetzt zuschließen, denn das ist nicht für Ihre Ohren, Sie sind viel zu gut, um diese Dinge zu hören. Aber wissen Sie, sehr schwer zu sagen. Sind Sie mit mir? Hören Sie mich? Ich habe festgestellt, dass Leute, die gewisse Arten von Gebete machen, nicht besser sind, als was Jesus sagte, als sie lange Gebete machten. Und die haben Jesus getötet. Frage Sie. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich kenne Leute, die, wenn sie in mein Haus kommen, dann müssen sie mit uns beten, denn wir beten alle am Tisch, nicht wahr? Ich mache keinen Zwang dort. Sie dürfen nicht denken, dass ich da Zwang ausübe. Aber dann lieber als Schweigender beten Sie mit, nicht wahr? Aber wissen Sie, nachher erfährt man, ob das Gebet höher gegangen ist als das Dach, weiß ich nicht. Aber was dann verbreitet wird, was ich für ein Mann bin, nicht wahr? Es ist gut für meine Seele, dass ich weiß, wie schrecklich ich bin, nicht wahr? Aber ich habe gedacht, dass das Gebet das ein bisschen mildern würde. Tut's? Wie viel Zank gibt es hier in dieser Gemeinde? Und in den anderen evangelikalen Gemeinden hier? Sie wissen, sie gehen alle auf die Knie und beten zusammen. Ich freue mich. Aber das allein ist nicht genug. Ich freue mich, wenn man es tut. Nun, lasst uns ein bisschen weitergehen. Er will mit den Heiden, er sagt auch Heiden, also mit den Nichtchristen, will auch beten. Nun wissen Sie, ich bin nicht sehr dafür für große Organisationen, seien sie kirchlich oder nicht. Denn Zentralisation ist immer ein Zeichen für Krieg. Ich bin dafür, dass jede Gemeinde dem Herrn für sich abhängig ist. Dafür bin ich. Die Bibel sagt das, das Neue Testament ist voll davon. Wenn Sie aber große Kirchen haben, ich will nicht zu deutlich reden, denn ich möchte niemanden wehtun. Aber wissen Sie, kirchliche Organisationen, die zusammen beten, die haben ihr Oberhaupt mit Digitalis wahrscheinlich getötet. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Und dann wurde keine Autopsie erlaubt, dass man es feststellen könnte. Es tut mir sehr leid. Der Mann von Weizsäcker ist ganz bestimmt ein rührender Mann. Aber zu meinen, dass wenn man alle Leute auf die Knie bringt, besonders wenn sie Christen sind, dass das ein friedfertiges Herz bringt, da täuscht man sich. Das ist nicht wahr. Ich wünschte, es wäre so, aber es ist nicht wahr. Was Frieden macht, ist das Blut Jesu. Und wenn das Blut Jesu, das Jesus, Gottes Sohn, litt und starb am Kreuz für mich, wenn ich wirklich in dieser Gesinnung lebe, dass meine Sünde Gott, den Gott des Lebens, den Tod gekostet hat, das demütige ich mich sehr. Meine Sünde von heute brachte ihn ans Kreuz. Das ist, was den Frieden bringt. Nun lasst uns ein bisschen weitergehen, denn ich habe gesagt, zum Herrn Pfarrer habe versprochen, das Buch ein bisschen zu behandeln. Er sagt, man soll auf die Knie gehen mit den Buddhisten, mit Mohammedanern, mit all diesen Leuten. Ich freue mich, die Mohammedaner, die Muslimen, als ich in der Türkei war, mit meiner Familie, wissen Sie, was das höchste Lob war. Sie sagten am Anfang, ich sei ein Heide. Und ich sagte, warum sagen Sie das? Erstens fasten Sie nicht. Da habe ich dann sehr schnell dafür gesorgt, dass während Sie gefastet haben, da habe ich meine Tür zum Labor weit aufgemacht und ich habe mitgefastet. Also, das heißt beten und all die Dinge, die man tut, wenn man fastet, nicht wahr? Von dem Tag an waren Sie, haben Sie Ihre Meinung über mich revidiert. Aber dann, als Sie sahen, dass während Sie fünfmal am Tag beteten, ich war mit der Stirn zum Boden, da waren Sie beglückt, haben Sie mich sofort zu all Ihren Festen eingeladen. Denn Sie meinten, dass das Beten mit das Maßgebliche ist. Ich wünschte, es wäre es. Aber ist es so? Ich kann Sie nur bitten, zu gucken nach Iran, Muslim, und Irak, Muslim. Beide beten zu Allah, fünfmal am Tag. Und die Iraner gehen nach Mekka und verunheiligen das heiligste Haus, den schwarzen Stein. Und morden und hassen einander, das ist der blutigste Krieg moderner Zeiten. Und doch beten sie alle fünfmal am Tag. Alle Soldaten, die andere Soldaten getötet haben, die beten zu Allah und tun sie in Gottes Namen. Also das ist es nicht, liebe Freunde. Das Gebet allein ist nicht genug. Und was von Weizsäcker verlangt, ist, wenn wir ein Konzil des Gebetes haben, um diese fünf Dinge zu erhalten, die ich Ihnen genannt habe, Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und all diese Dinge zu tun, dann wird Frieden kommen. Ich glaube nicht, dass man Frieden legislieren kann, dass die Legislative das tun kann. Sie können nicht bitten, finden Sie ein Ehepaar, ein junges Ehepaar, wenn Sie wollen, ein gläubiges Ehepaar, wenn Sie wollen, das auseinander ist, beide Christen, und versuchen Sie zu bestimmen, dass Sie sich lieb haben und vernünftig sich benehmen. Versuchen Sie das. Sie können das nicht. Das ist eine Sache von dem inneren Herzen. Ich bete dafür, dass das kommt, nicht wahr? Und ich helfe und sage friedliche Worte, wie ich tun kann. Aber von außen können Sie das nicht tun. Und das andere, was man da sehr klar sagen muss, ist, dass es sehr wichtig ist, dass jede Person weiß, dass Frieden nicht von außen diktiert wird, von einer Zentrale, sondern dass Shalom, der Friede, innen wie eine Quelle lebendigen Wassers aus dem Herzen kommt. Ich kann nicht Frieden für andere legislieren, wenn ich selber den Weg des Friedens nicht kenne. Und der Weg des Friedens ist der Weg des Friedensfürsten. Das ist Jesus. Und das ist er lieber als das andere für ihre Schuld sterben müssen. Er starb für sie. Er vergab ihnen ihre Sünden und will nicht den Tod des Sünders. Wenn das, dieser Friede des Blutes des Lammes, das Gebet bedingt, dann gut. Aber wenn unser unbußfertiges Herz die Basis des Friedens ist, dann sage ich, werden Sie lange Zeit warten, bis der Friede kommt. Das Zweite, was ich da sagen möchte, ist dieses. Lord Acton, der Engländer, der hat gesagt, dass Zentralisation immer eine Vorbereitung ist für Krieg. Man zentralisiert alles, dass man die Macht kontrollieren kann von einem Zentrum, und dann delegiert man, wie man Krieg führt, von einer Zentrale aus. Und er sagte, dass Dezentralisierung, dass jeder für sich verantwortlich ist für Frieden in seiner nächsten Nähe, das ist die Methode, es zu tun. Wenn eine Gemeinde tüchtig unterrichtet wird von dem guten Herrn Pfarrer, dass der Friede und die Atmosphäre des Friedens nicht von ihm ausgeht für die ganze Gemeinde, sondern von einem jeden in der Gemeinde, dass es dezentralisiert ist, haben Sie wirklich das getan, was wir unseren Kindern von Kindesbeinen an getan haben. Mutter und Vater, meine Frau und ich. Wissen Sie, ich bin kein Engel. Ich würde nichts sagen von meiner Frau. Ich war öffentlich. Privat sage ich Ihnen schon. Aber ich bin's nicht. Und da gab es sehr oft so Unebenheiten in dem Familienablauf, wenn ich es so höflich sagen kann. Und Kinder müssen einmal über das Knie gelegt werden, nicht wahr? Das müssen sie, wissen sie das? Wenn man das schont, sagt die Schrift, verdirbt man das Kind, aber nicht brutal, ganz gerecht. Wenn man das tut, liebe Freunde, wir haben sie erzogen, die Sonne nicht untergehen zu lassen über eure Sünde. Und wir haben das ganz strikt eingehalten, dass wenn etwas war in der Familie, wenn ich was Falsches getan habe, ich kam oft als Kandidat dran, nicht wahr, auf die Brustbank, auch bei den Kindern, dass sie sehen, dass Vater unter Gott alles richtig machen muss, das Gleiche wie wir unter Gott es richtig machen müssen. Und sie gingen nie schlafen, bis sie Frieden hatten mit Gott persönlich. Ich habe mich sehr gefreut. Meine Kinder sind älter jetzt. Sie sind noch nicht verheiratet, aber die sind schon älter. Nun, es war etwas, wissen Sie, wenn man sehr viel Hetze hat und sehr viel reisen muss, können Unebenheiten kommen auf der Straße des Lebens, verstehen Sie, ein Schock, die ganze Familie. Und als ich im Bett war, so gegen 11 in letzter Zeit, kamen zwei Barfüße an mein Bett und sagte zu mir, Daddy, es tut mir leid, ich kann immer noch nicht schlafen, bis ich meine Sünde weggetan habe. Und das sind erwachsene Ärzte. Ich finde das so schön, dass der Friede von solchen Menschen ausgeht. Nur wenn Sie solche Menschen haben in dieser Gemeinde, und ich weiß, es gibt viele hier, die wirklich kurze Rechnungen halten mit Gott und dafür sorgen, dass Shalom, der Friede, in ihrem eigenen Herzen ist, dann strahlt das aus um einen herum. Und wenn dann gar viele Menschen in einer Stadt das haben, das strahlt sich aus. Wir haben ja 5, 6 Jahre in Wheaton in Amerika gelebt, wo unsere Kinder erzogen wurden. Und da ist ungefähr 50% der Bevölkerung von neuem geboren. Das Einzige, was fehlt in der Stadt, sind die goldenen Tore. Dass man sagen könnte, ist das neue Jerusalem. 50% Leute auf der Straße, die sind, wenn man in dem Zug sitzt, nicht wahr? Da guck mal, den habe ich gesehen in der Kirche gestern, nicht wahr? Und da hat seine Bibel auf dem Schoß und liest da, ehe er zur Arbeit geht. Oder hat irgendwie die Losung, die amerikanische Losung in der Tasche, liest das. Wunderbar ist das. Aber wissen Sie, für Ordnung und Frieden in der Stadt hat diese Stadt den ersten Preis von ganz Amerika bekommen. Die haben einen Wettbewerb gehabt. Wie die Ordnung und wie die Straf, Taten, nicht wahr, die die Polizei ahnden mussten, all das sind. Und Wheaton hat das erste bekommen. Und 50% waren Leute dieser Art. Das ist, was Frieden macht. Die Methode, Frieden zu machen, ist nicht die Methode von New Age. Nicht von außen legislieren. Die einzige Methode, es zu tun, ist die harte Methode, die alte Methode, dass man von unten anfängt, bei mir. Und dann bei meinem Nächsten, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meinen Nachbarn. Und wenn man das tut, dann hat man was Praktisches getan. Das Shalom, was heißt volle Genüge, da ist. Okay, jetzt komme ich zu dieser Geschichte, die ich Ihnen vorgelesen habe. Ich kann nicht leben ohne eine gute Geschichte, denn wissen Sie, das Wort Gottes ist das Brot des Lebens. Und hier hat man die praktische Methode, Shalom zu bekommen in einer Stadt. Also Kegila, übrigens, ich habe sehr lange Zeit gesucht nach Kegila, denn in dem englischen Konkordant steht es nicht da. Denn die Engländer haben das G weggelassen, das heißt Kaila, falls Sie in der englischen Konkordanz nachgucken. Aber ich habe es rausbekommen mit der Zeit, nicht wahr? Nun, Kegila heißt eingeschlossen und geschützt. Die Stadt lag in den Bergen, war sehr schön, geschützt und sicher, und da war Frieden da. Sie hatten ihre eigenen Tennen, konnten essen und arbeiten, und sie lebten in Frieden. Eines Tages kommen die Philister an die Stadt. Und was tun sie? Die Philister haben immer eine Methode zu arbeiten. Und dies ist die Methode, die sie bei ihnen arbeiten, die Philister, die Feinde Gottes. Die nehmen ihnen die tägliche Speise. Die haben kein Brot gehabt. Die haben die Tennen kaputt gemacht und den Weizen gestohlen samt dem Mehl. Nun, wenn man das tägliche Brot nicht bekommt, ich weiß es nicht, wie es ihnen geht, aber als Mann kann ich Ihnen sehr schnell sagen, die Damen werden mich vielleicht verstehen, wenn ich sehr hungrig bin und lange Zeit nichts Vernünftiges gehabt, nur süßes Zeug im Magen, wissen Sie, ich werde gereizt. Man gibt eine scharfe Antwort, man ist gereizt. Fragen Sie Ihren Mann, liebe Frau. Und er wird schon bestätigen, dass die Männer empfindlicher sind als die Damen auf diesem Gebiet. Und da haben wir eine ganze Stadt, früher eingeschlossen und sicher, mit täglichem Brot da. Und das tägliche Brot, das sie haben müssen, ist jedes Wort aus dem Munde Gottes. Das ist das tägliche Brot, dass sie die Bibel lesen mit Verstand. Und das heißt nicht, dass der Pfarrer ihnen das sagt, sondern dass sie selber graben und das Wort selber in die Hand bekommen. Dass sie an die Mühle gehen und nachdenken und malen über das Wort Gottes, bis sie das Mehl bekommen. Viele denken sehr wenig über diese Dinge nach und das Ergebnis ist, dass sie kein Brot haben. Die ersten Angriffe des Philister in dieser Stadt, um den Frieden zu stören, war die Zufuhr des Brotes zu unterbrechen. Wissen Sie? Ich war nicht in dieser Kirche, aber es war nicht sehr weit von hier. Jemand hat mir gesagt, tut mir sehr leid, aber es ist niemand, der das Wort Gottes auslegt, war nicht hier. Und es ist niemand, der Zeit für mich hat, dass ich über diese Dinge reden kann. Die große Katastrophe in einer Gemeinde, der Vorbote des Unfriedens, ist, dass das Brot nicht reichlich dargereicht wird. Man muss das Wort Gottes haben und von Neuem, Sie dürfen nicht immer das Gleiche auftischen. Sie müssen verschiedene Arten von Brot haben, das habe ich auch gelernt hier. Und es tut einem gut, die verschiedenen Arten. Das Brot war unterbrochen. Dann konnten sie sich nicht helfen. Und sie schickten eine Botschaft, die Leute von Kegila, an David, der sehr bedrängt war auch.
Denn wissen Sie, David ist der Typus von Christus. Und Christus war ein Mann des Leidens. Er war selber verfolgt und war nicht sicher, dass er sie irgendwo zeigen konnte in Juda. Aber als er den Notruf der anderen hörte, dachte er nicht an seine eigene Not, sondern die Not derjenigen, die gerufen haben. Nun, wenn Leute zu Ihnen kommen und um Hilfe bitten, das Erste, was ich immer sagen kann, es tut mir sehr leid, ich habe anderes zu tun. Ich bin voll besetzt. Und meist ist das wirklich der Fall. Aber so war ein Mann des Schaloms, David nicht. Er hörte die Not anderer und vergaß seine eigene. Und wissen Sie, wenn wir so beten, dass wir nicht so viel Mitleid haben mit uns selbst, sondern wir den Notruf der anderen hören, das ist, wie man Frieden bringt. Das geschieht auf persönlicher Basis. Nun haben Leute Sie heute gebeten um Hilfe. Ihre Pflicht ist ganz gleich, was Ihre eigene Not ist, dass Sie zuerst den anderen höher achten, als Sie sich selbst achten. Auch in Bezug auf Lösung der Notfragen. Es ist so. Und Gott wird Ihnen die Kraft geben, indem Sie es tun. Nun, David sagte zum Herrn, als er diesen Notruf hört, was war seine automatische Reaktion? Er sagt, ich frage den Herrn. Automatisch. Wenn so eine Notlage kommt, und er war in einer Notlage permanent, Saul hat ihn verfolgt bis zum Tode, wollte ihn ausrotten. Das Automatische, was David tut, ohne Einführung nichts. Er fragte den Herrn. Und wissen Sie, das ist eine Lebenseinstellung, dass man den Herrn fragt. Tun Sie das? Oder schimpfen Sie? Er fragte den Herrn. Und der Herr gab ihm eine merkwürdige Antwort. Die anderen sind in Not. Geh. Und ich werde mit dir sein. Und er sagte zu seinen 600 Mann, wir gehen. Der Herr hat ja gesagt, ich gehe. Und die 600 Mann, die haben ihre Nasen runtergeguckt. Die haben ihren Bart gestreichelt, nicht wahr? Das ist aber sehr schön. Hier sitzen wir hier und warten jeden Tag, dass der Saul uns überrascht. Und wir sollen uns exponieren, um so eine Wildgansjagd zu machen, wenn Sie wissen, was eine Wildgansjagd ist. Sollen wir das denn tun? Und wie ich sagte, David war ein Mann des Schaloms. Der sagte, der Herr hat mir den Befehl gegeben, wir gehen. Nein. David ist ein Mann des Friedens. Er sagt, gut, ihr lieben Freunde, ihr habt recht. Wir haben eigentlich, ich habe nicht das Recht, 600 Leben, die sich mir geschworen haben, zu riskieren, ohne sie zu fragen. Ich frage den Herrn noch einmal, soll ich diese 600 Mann mit mir nehmen? Der David war immer bereit, nicht starrsinnig zu sein. Und es ist sehr, sehr nötig, wenn Sie Frieden in der Familie haben wollen oder Frieden im Geschäft. Beten Sie noch einmal drüber. Und er ging hin, betet noch einmal zum Herrn. Und der Herr sagt, ja, geh hin und du wirst sie überwinden und du wirst denen Frieden bringen in Kegela. Er sagte das seinen Leuten und seine 600 Mann sagten, wenn in dem Fall 600 Mann zweimal gefragt beim Herrn, selbstverständlich gehen wir. Und sie gingen hin und haben die Aufgabe getan. Und wissen Sie was? Haben Sie das gelesen, die Geschichte? Wenn Sie nach Hause kommen, nehmen Sie die Geschichte zur Hand in Samuel. David, der ein armer Flüchtling war, konnte keine Felder bestellen und musste hoffen, dass die Leute ihm etwas geben. Der hat all das Vieh und all die Vorräte der Philister bekommen. Da war er versorgt für Monate hinaus. Indem er selber den Sieg bekam, ist er selber gespeist worden. Und wenn man den Sieg gewinnt, das ist die Zeit, wo der Herr einen speist und oft von unerwarteten Quellen. Nun, Da haben die Leute von Kegilla ein großes Fest gefeiert. Da ist Shalom, volle Genüge. Wir haben auch das Essen von den Philistern bekommen, die uns bedrängt haben, unsere Tennen kaputt gemacht haben. Und da feiern sie mit David und sind guter Dinge. Aber der David war ständig auf der Hut. Ständig auf der Hut. Und liebe Christen, denken Sie nur nicht, wenn Sie ein sehr frommer Mann sind oder eine sehr fromme Frau sind, dass der Teufel Sie versucht mit plumpen Sünden. Ein Mann, der wirklich ein bisschen reifer ist und geschlechtlich nicht so leicht versucht wird, wird nicht mit groben Sünden versucht. Andere Sünden, die ihm besser passen, sind die Methode des Teufels, ihn zu Fall zu bringen. Intellektuelle Sünden kann es sein, wenn man ein bisschen älter wird, nicht wahr? Alle anderen Sünden können da sein. Und David schickte seine Leute aus und fragte, hier bin ich in der Stadt, es geht mir gut, aber was macht der Feind? Was macht der Feind? Und er hatte seine Spione überall, der David, der war sehr wohl informiert. Und der Saul, und David hat es erfahren, erfuhr, dass er in der Stadt war. Und natürlich, obwohl es ihm sehr gut ging in der Stadt, da war er hinter Toren und Riegeln und konnte nicht raus. Saul konnte kommen und die Stadt umzingeln, und da war er drin. Und das hat er verstanden. Wissen Sie, wenn man sehr sicher ist und es einem gut geht, passen Sie auf. Da ist die Gefahr oft sehr groß, wenn es einem gut geht. Hier lebte der Mann in Höhlen. Und jetzt lebt er in einer schönen Stadt, wird gefeiert von allen Seiten. Und sie haben volle Genüge Shalom dort. Und da ist die Gefahr. Und da sagt der Saul, da habe ich ihn. Das ist der Wohlstand. Und der Wohlstand ist ein zweischneidiges Schwert. Kann sehr gefährlich sein. Für den wirklichen Frieden. Und er mobilisiert ganz Israel und die sagen, jetzt haben wir ihn. Aber der David, der hört das. Und was ist seine automatische Reaktion? Haben Sie es gemerkt? Herr, mit dem Ephod, hol den Priester, der Mann, der von Achimelech kam. Und wir fragen den Herrn sofort, was zu machen ist. Denn es geht mir gut hier. Aber was könnte geschehen? Automatisch, das Schöne bei David, sein Leben lang, ist, dass er bei jedem Schritt, auch wenn er keine Gefahr sah, dass er den Herrn fragte. Und wenn man dies als eine Lebenseinstellung macht, wissen Sie, da hat man Shalom. Und Shalom ist Frieden oder volle Genüge. Und da sagt ihm der Herr, da sagt David zu dem Herrn durch den Priester, wird Saul kommen? Und da sagt der Herr, selbstverständlich wird er kommen. Du bist in einer Falle in deinem Wohlstand. Sie sind potenziell in einer Falle. Ich auch. Besonders, wenn es uns gut geht. Wissen Sie, ich habe ziemlich viel zu tun mit den Auswanderern von Russland, mit den Heimkehrern. Und da habe ich in ihren Gemeinden gesprochen. Und wissen Sie, privat kamen sie zu mir. Und sie sagen, oh Professor, wir wünschten, wir wären zurück in Russland. Ich sage, warum? Es geht Ihnen gut hier. So gut wie in Kegilla. Warum? Ja, in Russland wussten unsere Kinder, dass der Staat gottlos ist und uns gern ins Konzentrationslager bringt. Und da waren die Grenzen ganz klar. Wir wussten, hier Gottes Haus und da Atheismus. Und da haben wir unsere Kinder nicht verloren. Aber jetzt, wo Kirche und Staat zusammen sind, wo sie diesen weichen Religionsunterricht in der Schule bekommen, wo das Wort Gottes nichts ist und all das, haben wir unsere Kinder schon verloren. Wir wünschten, der Wohlstand wäre weniger, dass man die klaren Grenzen sieht. Nun, David hat dann gesagt, also Herr, passen Sie auf. passen Sie auf, schlafen Sie jetzt nicht, da bin ich fertig. Er sagt, aber Herr, Saul, der mich töten will, kommt. Stimmt, er kommt. Da wird er mich hier finden in der Stadt, nicht wahr, Herr? Ja, du wirst in der Stadt sein. Wenn er die Stadt umzingelt, Herr, werden die Leute von Kegilla, meine Freunde, denen ich Shalom gebracht habe, werden sie mich und meine 600 Mann ausliefern zum Tode? Und da sagte der Herr, David, mein Sohn, sie werden dich ausliefern, obwohl du dein Leben für sie riskiert hast. Jesus hat gesagt, er wusste, was in den Menschen ist. Haben Sie gehört? Er wusste, was in den Menschen ist, deshalb vertraute er sich ihnen nicht an. Ich weiß, das ist ein schreckliches Wort. Nun, David, sie werden dich ausliefern, der du ihr Erretter bist. Du hast ihnen gedient, hast dein Leben riskiert. Du hast uns Essen gegeben, du hast uns ihr Vieh und ihren Weizen und ihr Mehl gegeben. Und wenn sie kommen, um ihre eigene Haut zu retten, werden sie dich ausliefern. Wissen Sie, liebe Freunde, dass wenn der Geist Gottes nicht in dem Herzen mit Shalom regiert, dass man alles tut, um die eigene Haut zu retten? Wissen Sie das? Wissen Sie, ich bin in der Gefahr. Es sei denn, dass der Geist Christi in mir ist, der sagt, lieber stirbt der andere. Lieber sterbe ich, als dass der andere stirbt. Und das ist nur der Geist Gottes, der das tut. Und deshalb hat David die Konsequenzen gezogen und sagte, also Herr, in dem Fall, obwohl es mir furchtbar gut gefällt, hier in der Stadt, wir haben Sesseln und alles zu essen und Wohlstand, alles, was man sich nur wünscht hier, lieber gehe ich. Und er nahm die Wanderschaft an und hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte, genau wie sein Meister, dessen Vortypus er ist, David Christus. Und da ist er wiederum derjenige geworden, der nichts hatte. Aber im Herzen fragte er den Herrn jeden Tag, um was er tun sollte. Und wenn man in Kontakt ist mit dem König des Friedens, Shalom, wo der König wohnt, der Friedensfürst wohnt, dann hat man Frieden. Und das ist eine rein persönliche Sache. Täuschen Sie sich nicht, Freunde, hiermit bin ich fertig. Man kann diese Dinge nicht billig machen. Ich freue mich über große Evangelisationen. Aber wissen Sie, die eigentliche Arbeit geschieht persönlich Mann zu Mann. Ich freue mich, dass Menschen sich aufmachen und Massen predigen. Aber diese Massenpredigten bringen nur wirkliche Frucht, wenn jemand da ist, der sich kümmert um die, die den Friedensfürsten, der Frieden gemacht hat durch sein eigenes Blut, kennen und das privat und persönlich auf kleinster Basis vermitteln. Die große Basis des Christentums ist die kleine Basis. Das ist Mann zu Mann. Frau zu Frau. Und es ist besser, wenn die Frau zu einer Frau geht. Denn eine Frau versteht sie. Und es ist besser, wenn ein Mann zu einem Mann geht in diesen Dingen. Denn ein Mann versteht einen Mann besser. Und auf diese Art und Weise, wenn wir den Herrn so fragen, dann gibt er uns den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Es ist eine Illusion zu meinen, dass man das legislieren kann. Wenn man es legislativ tut, wird man schäbige Arbeit tun und man wird sich täuschen. Denn es sei denn, dass wir den Weg des Friedens im Herzen haben, werden wir den Weg des Friedens äußerlich auch wenn es so legisliert ist, nicht tun können. Deshalb ist es so nötig, dass wir dem Lamm nachfolgen, wie er selber getan hat. Denn der Jünger ist nicht größer als sein Herr. Vielen herzlichen Dank für die Geduld mit mir heute Abend.